herzlich willkommen zur Folge Nummer 238 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich bin in dieser Woche wieder euer Mitmach-Podcast. Ich möchte das Wort Call to Action nicht vermeiden, da wird mir wieder vorgeworfen, ich sei doch nur auf Klicks und Fame aus. Ein bisschen sind wir das alle, aber das wäre mir dann doch tatsächlich zu viel gesagt. Warum es in dieser Woche der Mitmach-Podcast ist, das werdet ihr sicherlich noch erfahren, aber folgende Themen habe ich für euch im Gepäck. Wir werden uns mit den Junioren-Europameisterschaften auseinandersetzen, die vergangene Woche in München stattgefunden haben. Das Ganze wird nicht völlig ohne Augenzwinkern vonstatten gehen. Ein bisschen Humor tut ja mal gut, um die ein oder andere Situation zu verarbeiten und zu verkraften. Und dem werden wir uns beim Rückblick in die bayerische Landeshauptstadt zu den europäischen Titelkämpfen widmen. Habe ich vergessen, wie der Satz anfängt. Nun ja, so sei es. Dann werfen wir einen Blick voraus, und zwar gibt es am kommenden Wochenende, also nicht jetzt ab heute bis, sondern die Woche drauf, Donnerstag bis Sonntag, die Finals in Hannover. Da sind die ersten Informationen durchgesickert und wir werfen einen kleinen, feinen Blick voraus auf das Central European Countries Junior Multinations Event, das ab heute beginnt, ab dem 17.07.2026. Und bevor es losgeht, bevor wir wirklich in die ersten Mitmachaktionen einsteigen, möchte ich den die Badekappe lüpfen und sagen, vielen, vielen Dank für eure Kommentare und das Lob, das mich für die JDM-Berichterstattung erreicht hat. Es hat mir wirklich mega Spaß gemacht und ich finde es toll zu sehen, dass das bei euch auch ankommt und gutiert wird. Das freut mich sehr. Es ist nicht völlig ohne Aufwand, die das Ganze dort auf Social Media vonstatten geht, aber die Tatsache, dass es ein Publikum findet und ich persönlich muss auch sagen, ich finde, es hat einen klaren Mehrwert, kurz und knackig, wenn ich ganz so viel lesen möchte und ein bisschen mehr auf bunte Bildchen und Rennzusammenfassungen steht, der kommt da, glaube ich, echt ganz gut auf seine Kosten, dann seid herzlich eingeladen, das Ganze nochmal dort Revue durch zu scrollen. Gleichermaßen ist es aber auch anstrengend. Falls ihr euch gewundert habt, wo denn die Vorlaufberichte dann ab dem Donnerstag abgeblieben sind, ich war tragischerweise nur bis Donnerstagvormittag vor Ort, ab Freitag haben dann die Vorlaufabschnitte gefehlt. Ich glaube aber ehrlich gesagt am Donnerstag auch schon, weil ich es dann nicht mehr geschafft habe im Zug, denn es ging dann für mich für die 10,5 Stunden Fahrt mit einem Zug, den ich nicht geplant hatte zu nehmen, weil den ich nehmen wollte, der ist schlussendlich ausgefallen von München nach Tönning. Also einmal quer durch die Republik, durch das mitteldeutsche Gebirge, hindurch über Hamburg bis kurz vor St. Peter-Ording zum Familienwochenende, und das hat dann dafür gesorgt, dass die Vorlaufabschnitte für mich so nicht mehr zu berichten waren. Bei den Finals habe ich mir dann die Zeit genommen, vielleicht zum Leidwesen des einen oder anderen Familienmitgliedes, aber ein bisschen Arbeit und Schwimmbegeisterung muss dann doch auch ihren Weg finden. Diese ganze Zugreise ist eh eine Geschichte für sich, die hier, glaube ich, einfach dann auch viel zu weit führt, aber eine Sache möchte ich dann nochmal aussprechen. Wenn ihr es noch nicht habt, dann sichert euch auf jeden Fall die Too Good To Go App, wo ihr Reste von den verschiedenen Verkaufsständen euch zu günstigen Preisen sichern könnt. Unbezahlte Werbung hier an der Stelle, denn das hat auch mir den Hintern gerettet, und vor einem riesigen Hungerast am Donnerstagabend um 21 Uhr war ich dann wahnsinnig dankbar, als diese kleine Packung Nudeln zu einem wahnsinnig günstigen Preis in meinen Händen hielt. So, das war der kleine persönliche Rückblick Richtung Junioren-Europameisterschaft und das, was damit so alles verbunden war. Chlorgeschichten der vergangenen zwei Wochen. Ja, zwei Wochen sind es jetzt schon her. Dafür haben wir in München hin und wieder an zwei Tagen das Dantebad unsicher gemacht. Das Dantebad, tolles Ganzjahresfreibad, immer beheizt, immer warm, war vor allen Dingen am Dienstag eine willkommene Abwechslung, als es in der Schwimmhalle dann doch schon einigermaßen heiß war. Am Mittwoch war es dann, ja, fast schon regnerisch, aber immer gut, sich dort auf der 50-Meter-Bahn ein bisschen hoch und runter zu bewegen. Und wer dort mit am Start war, der hat vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht im Wasser getroffen von den Zuschauenden oder auch von den anderen Fotografen oder Berichterstattenden. Es war ein kleiner, aber feiner Treffpunkt der, ja, Schwimmbegeisterten, die dort abseits des Münchner Olympiabades sich selber ein wenig bewegen wollten. Und dann wollte ich noch eine Geschichte, glaube ich, die habe ich letzte Woche oder vor 2 Wochen nicht wieder dazu gekommen, in der Mangelung der Zeit habe ich es, glaube ich, ausgelassen, dass ich mal wieder dieses große Glück hatte, im richtig platternden Regen im Freibad zu schwimmen, und es gibt wenig Dinge, die einem mehr das Gefühl von Freiheit geben, als wenn von oben die fetten Tropfen auf den Körper prasseln und man selber sich da durchs Becken bewegt. Richtig, also übertroffen wird das Ganze, glaube ich, bloß noch, wenn man das große Glück hat, irgendwo Ganzjahresfreibad draußen zu haben, das geheizt wird, wo dann die Möglichkeit besteht, im Winter bei draußen Schnee durchs Becken seine Bahn zu ziehen. Das ist auch ein ganz besonderes Vergnügen. Kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Vor allen Dingen vielleicht die paar Schritte zum Beckenrand in Barfuß zu absolvieren und dann in dieses warme, heiße Becken einzutauchen, das natürlich immer seine 26 Grad hat, aber in Relation zur Außentemperatur mal mehr oder weniger kalt oder warm daherkommt. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Sowieso Freibadschwimmen eines der am meisten unterschätzten Vergnügen, die man sich selber für wenig Geld geben kann. Ja, ansonsten war viel unterwegs, wenig schwimmen, trotz des strahlenden Sonnenscheins da draußen, was vielleicht ein bisschen traurig ist, aber dazu führt, dass wir uns etwas intensiver mit den Junioren-Europameisterschaften auseinandersetzen können, und dazu kommen wir jetzt. Es fällt ein bisschen schwer, sich zu überlegen, wo man dort jetzt anfangen möchte in dieser Erzählung, weil es gibt viele größere und kleinere Anekdoten, die alle ihren Platz haben, sicherlich in dieser Erzählung, in dieser Geschichte, und trotzdem fällt es vielleicht schwer, diesem ganzen Event hinreichend gerecht zu werden. Also es war ja auch meine erste internationale Meisterschaft vor Ort, von den ISL-Wettkämpfen damals mal abgesehen, war das so das erste Mal wirklich international. Also von daher eh schon etwas Besonderes an der Stelle. Und München war ein wirklich guter Gastgeber, war eine wirklich gute Gastgeberstadt. Vor allen Dingen dank euch, dank den Zuschauenden, die ihr dafür gesorgt habt, dort eine Atmosphäre zu kreieren in diesem Olympiabad von 1972, dass man sich fast zurückgesetzt fühlt in diese Olympischen Spiele 54 Jahre vorher zurück. Wie auch immer, an und dazu mal, vor 54 Jahren. Es ist eine unfassbar hallige Halle, so habe ich das zumindest empfunden. Also das war schon bei den ersten Startsignalen so, dass da immer so ein kleiner, nach dem Auf die Plätze noch so ein kleiner Nachhall einmal durch das Rund, es ist ja keine eckige Halle, sondern durch das Rund schwebte, was ich per se gar nicht störend fand, aber etwas anders, etwas gewöhnungsbedürftig. Ferner aber den großen Vorteil hatte, dass jeden Dezibel, den ihr dort auf der Tribüne Krach gemacht habt, vor allen Dingen im Rund oben, und wir saßen ja so ein bisschen, also die Pressetribüne war an der Stirnseite quasi über der Startbrücke, dort war es unfassbar laut, also es wurde irgendwie potenziert und verstärkt, ich habe keine Ahnung, wir saßen manchmal nur so 2-3 Meter auseinander und es war förmlich unmöglich, sich zu unterhalten, also da musste man schon sehr, sehr nah rangehen, das war Disco-Club-Lautstärke par excellence, und das macht richtig Bock. Unten war es nicht ganz so laut für die Schwimmerinnen und Schwimmer, aber immer noch extrem drückend und extrem euphorisch, das hat richtig Bock gemacht, da unten zu stehen bei den Finalabschnitten und das Ganze mitzuerleben, also das, was sonst in Chamorin oder Vilnius nur so über die Bildschirme rüberkam bei den Übertragungen, jetzt live zu erleben, das war nochmal ein völlig anderes Kaliber, und da war ich ja schon gar nicht bei den ausverkauften Wochenenden mit dabei, das war ja nochmal voller und muss noch extremer und noch krasser gewesen sein, eigentlich für alle, die da vor Ort waren. Ansonsten muss man sicherlich sagen, der DSV hat einiges an Rahmenprogramm aufgeboten. Toten Hosen hat man da jetzt nicht so ganz oft irgendwo, oder andere weltberühmte Bands, die dort ihr Konzert geben. BTS war am Wochenende noch mit da, um die Sportlerinnen und Sportler zu unterhalten. Und dann gab es noch ein kleines Tollwood-Festival. Also es gab viel zu erleben dort im Olympiapark, auch abseits der Wettbewerbe, um sich vielleicht von der ein oder anderen nicht ganz so gelungenen Leistung abzulenken. Und auch ansonsten muss man sagen, viel Animation auf den Rängen. Wenn Noel Bänkler extra einfliegt, um dort Anklatscher mal zu spielen, dann hat das schon was zu sagen. Und auch sonst war es toll zu sehen, die Gesichter der vergangenen Junioren-Europameisterschaften, die sich jetzt in den Zuschauerrängen wiederfinden und auf ihre Peer Group, das ist ja minimaler Unterschied zu den Alterskameraden, die dort zu unterstützen und anzufeuern. Also das macht Bock, und das gibt auch Hoffnung, dass solche Events nochmal mehr stattfinden werden. Gerne, und das muss man auch sagen, außerhalb von Berlin, denn Charme hat die Münchner Halle auf jeden Fall mehr als der Kasten in Berlin, auch wenn die SSE super schnell ist. Das kann man auch dem Münchner Becken attestieren, das zuweilen richtig Heimat war für sehr, sehr schnelle Leistungen. Berlin hätte sicherlich noch den ein oder anderen Ticken mehr geboten und das ein oder andere bisschen mehr Zuhause-Feeling und Heimvorteil, speziell für die deutschen Athletinnen und Athleten. Aber vom Venue mit der Dachkonstruktion und den Fotowinkeln und der, also dem Lichteinfall durch diese große Glasfront, wo man da auch bildlich visuell spielen kann, war es ein absolutes Upgrade. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Dann gab es noch eine Mitmachaktion. Es gab die Jedermann-Staffel, wo auch der ein oder andere teilgenommen hat. Also in der Summe konnte man viel dazu beitragen, hier ein gelungenes Event zu erleben. Und es war ein stellenweise unfassbar schnelles Feld, um auf das Sportliche zu sprechen zu kommen. Vielleicht auch getrieben dadurch, dass die neutralen Athletinnen und Athleten wieder startberechtigt waren, im Gegensatz zum letzten Jahr, zum Freibad-Wettkampf in Chamorin. Und wie der DSV so schön aufgelistet hat, selbst die Meldelisten als solche waren schon schneller als die Olympiasiegerinnen und Olympiasieger aus dem Jahr 1972. Das ist eine beeindruckende Entwicklung und hätte ich so jetzt ehrlicherweise auch nicht erwartet, dass es zum einen durch alle Strecken hinweg die ersten der Meldeliste schneller sind als die Olympiasiegerinnen und Sieger von 72 und sich das Ganze dann auch in der Praxis nochmal so eindrucksvoll bestätigt und untermauert, gerade wenn man da an Mark Spitz möglicherweise zurückdenkt. Und das macht es einigermaßen schwierig, das Abschneiden des DSV vernünftig neutral zu bewerten. Der DSV-Athletinnen und Athleten, zumal die Rückenschwimmer auch wieder gestraft waren. In Chamorin mussten sie mit dem Freibad klarkommen und dem orientierungslosen Himmel. Jetzt in München waren die Herausforderungen andere, nämlich eine Deckenkonstruktion, die es auch nicht leicht macht, gerade auszuschwimmen. Das war sehr oft zu sehen über die 400 Lagen, über die 50 Meter Rücken, gerade am Eröffnungstag, wo da ganz viele echt Probleme hatten, ihre Bahn zu halten und manchmal dann auch zwei Rückenschwimmer an die gleiche Leine schwammen und jeder, der das schon mal gemacht hat und man muss dann im Sog im bewegten Wasser des Konkurrenten ziehen, der weiß, da ist nicht mehr viel zu ziehen, da ist nicht mehr viel Vortrieb und das ist schon eine richtig starke Beeinflussung der eigenen Leistung, die da stattgefunden hat. Wie bei jeder Meisterschaft gibt es auch den einen oder anderen tragischen Moment, der sich hier abspielt und ich glaube, also ich habe mir drei jetzt rausgepickt, ohne das auf Vollständigkeit zu bewerten oder generell irgendwie in eine Reihenfolge bringen zu können, aber wo man dann vielleicht sieht, es war möglicherweise sogar noch mehr drin als das, was wir jetzt von den DSV-Aktiven gesehen haben. Zum einen war es Jannis Schmidt, der nach dem enttäuschenden Auftritt über die 200 Meter Lagen, die gar nicht so schlecht waren, aber am Ende auch nur knapp eine Sekunde am Finale vorbei, auf Rang 23, glaube ich, für den Wiesbadener, sicherlich nicht ganz das Ergebnis war, was er sich erhofft hatte, der dann aber über die 400 Meter Lagen auf Rang 9 nur 3 Zehntel am Finale vorbeischrammte, 4:27.4 für ihn, 7 Zehntel über Bestzeit, das im Vorlauf morgens war, eine beeindruckend starke Leistung, aber auch ganz klar die Hausaufgaben für ihn mit aufbekommen und ganz klar die Defizite aufgezeigt, wo die nächsten Schritte herkommen müssen. Dann hatte Luisa Herrmann eigentlich einen guten Wettkampf und qualifiziert sich fürs Halbfinale über die 50 Meter Schmetterling, war aber leider langsamer als Lara Vandenhirtz und Yara Fee-Riefstahl und damit durfte sie als dritte Deutsche nicht in diesem 50-Delfin-Halbfinale antreten. Schade, dass ihr da dieser Auftritt verwehrt blieb, aber ein kleiner Mutmacher für die kommende Saison. Und als dritte zu guter Letzt muss erwähnt werden Hanna Schneider, die mit einer absoluten Seuchensaison hier jetzt unterwegs war und das Ganze sich in München nochmal fortsetzte, musste verzichten auf den 50 Meter Bruststart am ersten Wettkampftag aufgrund einer Lebensmittelvergiftung. Und wenn wir uns dann die 200 Meter Brust und die 100 Meter Brust Ergebnisse angucken, dann wird relativ schnell klar, ey, die erste Bahn lief eigentlich immer ganz gut, die war echt chico und danach ließen die Kräfte nach, danach fiel das Tempo ab, danach zeigte sich der Trainingsrückstand über das Jahr aufgrund des Fußbruches und so weiter und so fort, was dort alles gewesen ist, sodass die 50 Brust vielleicht eigentlich die beste Chance gewesen sind, die dann auch noch hinten runtergefallen sind. Und so war es am Ende sicherlich nicht das Meeting, was sich die Hofheimerin hier versprochen hatte und hat sich dann auch einen Claim genommen, den ich eigentlich schon in der Schublade gehalten habe für die mögliche Finalqualifikation, nämlich die Schlagzeile mit dem Fahrrad zum Finale. Denn auch das musste man in München feststellen. Unfassbar viele sind mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter an die Schwimmhalle angereist. Nicht mit den Öffis, sondern schön durch den Olympiapark, was halt nochmal dem besonderen Ambiente und Flair sicherlich das Ganze unterstreicht an der Stelle. Aber von der Tragik zur Erfolgsgeschichte. Wie hat das DSV-Team jetzt in der Summe sich geschlagen? Es gab, wenn wir auf die Hardware gucken, eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen. Das Ganze verteilt sich auf zwei Sportler im Wesentlichen, nämlich auf Linda Roth, Luis Hoffmann, und dann gab es eine Silbermedaille für die 4x100 Meter Lagen Mixed-Staffel. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wo denn das Team eigentlich stehen würde ohne Linda und Luis, ohne die Performance der beiden überragenden Athleten hier im DSV-Team. Wenn wir zurückgucken auf 2025, wer hat uns dort überzeugt, dann fallen vier Namen ein. Das war Johannes Liebmann, das war Noel Benkler, das war Lena Ludwig, das war Jan-Malte Gräfe. Also auch die vier Sportlerinnen und Sportler, die dem ältesten Jahrgang angehört haben, so war es auch in diesem Jahr mit Linda Roth und Luis Hoffmann. Linda, wussten wir, dass Luis so aus dem Hintergrund sich hier ins Rampenlicht schwimmt? Das war sicherlich nicht zu erwarten gewesen, hat dem Ganzen aber sehr, sehr gut getan. Vor allen Dingen, weil man so den Eindruck hatte am Starttag, Mensch, die Staffeln, die enttäuschen doch ganz schön. Und zu den Staffeln kommen wir gleich nochmal. Enttäuschung ist nämlich das Stichwort für den nächsten Part, für die Zahlen, Daten und Fakten. Denn gefühlt, so bin ich zumindest rausgegangen aus diesen 6 Tagen Junioren-Europameisterschaft, war es ein schwaches Jahr. Was mir im Kopf geblieben war, waren viele verpasste Chancen. Ich fand, die Staffeln waren nicht so oft im Finale, wie man das so im Bauchgefühl hatte. Sprich, jede Staffel kommt ins Finale. Viele Sportlerinnen und Sportler, die hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Aber wie das so ist mit Gefühlen, die können ja auch täuschen. Wir waren alle schon mal verliebt in unserer Jugend und haben gedacht, das ist jetzt für immer. Turns out, war es vermutlich nicht. Also Gefühle, schwieriges Feld. Deswegen halten wir uns mal fest und ziehen den Vergleich zu 2025 und machen das an harten Fakten fest. Ratet doch mal, wie stelle ich jetzt die Frage am besten? Also ich habe mir jetzt rausgeschrieben, okay, 2025, wie viele Männer-Vorlaufstarts hatten wir, wie viele Frauen-Vorlaufstarts hatten wir, wie viele Gesamt-Vorlaufstarts, wie viele davon sind ins Halbfinale, wie viele davon sind ins Finale gekommen. Und jetzt stelle ich euch mal die Frage, ich weiß, die Zahlen stimmen jetzt nicht 100%, aber die Tendenz wird richtig sein. 2025 habe ich gezählt, dass wir 90 Vorlaufstarts hatten. 2026 waren es 98 Vorlaufstarts. Ich weiß, waren letztes Jahr vermutlich 99, ist egal. Da geht jetzt um die Tendenz hier in der Summe. Wir hatten 90-98 Vorlaufstarts. Wie groß war die Differenz an Halbfinalstarts vom letzten Jahr zu diesem Jahr? War es plus minus 1, waren es plus minus 5, waren letztes Jahr 5 Starts mehr im Halbfinale oder waren es dieses Jahr 6 mehr? Wie glaubt ihr, war so das Verhältnis? Letztes Jahr in der Gesamtabrechnung 90 Vorlaufstarts, 28 Halbfinals, dieses Jahr 27 Halbfinals bei 98 Vorlaufstarts. Also es gab nur einen Halbfinalstart weniger. Das ist Grundrauschen, das ist Statistik irgendwo, da können wir uns drauf festlegen. Wie viele Finalstarts gab es im letzten Jahr und in diesem Jahr? Also von den 90 bzw. 98 Vorläufen, wie viele davon sind ins Finale durchgemarschiert? Das waren im letzten Jahr 26 Finalteilnahmen. In diesem Jahr gab es 24 Finalteilnahmen, also auch nur 2 weniger. Auch das würde ich im weitesten Sinne ins Rauschen packen. Sei es drum, 2% Unterschied, irgendwo plus minus. Also das Team in diesem Jahr war rein an den Zahlen nicht schlechter als im vergangenen Jahr. Auf gar keinen Fall, das kann man nicht sagen. Bei den Männern waren es sogar 2 Finalstarts mehr als im Vorjahr. Letztes Jahr 8, dieses Jahr 10. Bei den Frauen waren es 4 weniger. Letztes Jahr 18, dieses Jahr 14. Natürlich getragen durch eine Lena Ludwig, eine Noelle Benkler und eine Hannah Schneider, die noch ins Finale kamen. Da konnten die Frauen dieses Jahr nicht anschließen. Bei den Männern dieses Jahr ging es etwas mehr vorwärts, sicherlich über eine etwas größere, mehr Breite jetzt, ohne dass da jemand so ganz einzeln herausgestochen hätte. Grundsätzlich gab es dann noch so als übergreifende Tendenz in meinen Augen zum Ende hin, als klar wurde, ey, so richtig läuft's nicht, was ja irgendwie eine Täuschung war in der Summe. Wir werden gleich nochmal auf den einen oder anderen kommen, auch was die Stärke des Teilnehmerfeldes angeht. Gab es irgendwie so die Anweisung, die ganzen Rennen von vorne anzugehen. Also da waren vor allen Dingen in den letzten 2 Tagen super viele Rennen dabei, wo ich dachte, oh jawohl, die liegen gut dabei, das ist aber auch ganz schön schnell. Dann sind die Sportlerinnen und Sportler hinten raus weggestorben. Weiß ich nicht, ob das so wahnsinnig klug war. Das ist jetzt auch wirklich Bauchgefühl. Das kann jeder für sich selber nochmal durch die Listen scrollen und gehen. Aber gefühlt waren diejenigen, die vorneweg ein bisschen bedachter waren, etwas sanfter unterwegs waren, waren diejenigen, die auch am Ende sich deutlich besser positionieren konnten und nicht so weggestorben sind. Und damit geht es jetzt los mit der Auswertung der Staffelwettbewerbe. Denn hier gibt es in meinen Augen eine ganz, ganz klare Aufgabe an den DSV-Nachwuchs, an die Nachwuchsbundestrainer, an die Vereinstrainer, die das vielleicht irgendwie betrifft. Zum einen, wenn wir uns da in der Mixed Zone aufhalten, fand ich es auffällig, ohne das jetzt bewerten zu wollen, wenn dort die Frauen zu den Journalisten gekommen sind, dann haben sie sich alle vier Hand in Hand gehalten, haben vielleicht miteinander gelacht oder sind zumindest eng beieinander gelaufen und standen dann dort vor den Mikrofonen, während die Männer so fast einzeln an den Journalisten vorbeigetröpfelt sind. Und das war auffällig, ohne daraus jetzt eine mangelnde Teamchemie der Männer herzuleiten. Dafür hatte ich dann doch zu wenig Einblick. Aber das ist zumindest so, die Außendarstellung verbesserungswürdig, würde ich an der Stelle mal sagen. Und es gab große Hoffnung in die Staffeln, das habe ich schon gesagt. Und ich glaube, da haben wir 2025 mit den beiden Staffelmedaillen von der 4x100 Lagen und 4x100 Freistil einfach hart überhöht. Denn zurückgeguckt auf das Jahr 2025 hatten wir dort 8 Staffeln am Start. Davon sind 5 ins Finale gekommen und 2 mit Medaillen wieder nach Hause. Dieses Jahr hatten wir auch wieder 8 Staffeln am Start, von denen 4 ins Finale gekommen sind, also nur eine weniger. Und die Lagenstaffel der Frauen hat das Finale um 1/100 verpasst. Come on, also auch das Grundrauschen, das hätte easy ein Finalplatz sein können, so viel Kleinigkeiten, die da eine 100stel ist dann auch irgendwo Glück, also gleich, es war die gleiche Staffelleistung und vor allen Dingen in Blick behalten, dass viele Ältere ausgeschieden sind, eine Lena, die nicht mit dabei war, eine Noelle, die nicht mehr mit dabei war, finde ich das schon beachtlich, was da dieses Jahr in den Staffeln geliefert worden ist. War vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass von diesen 8 Staffelstarts 5 schneller waren als 2025, also 5 Staffeln werden schneller und es kommt eine weniger ins Finale, finde ich krass. Alle 3 Männerstaffeln waren schneller als letztes Jahr, dazu die 4x200 der Frauen und die 4x100 Lagen mixed. Auffällig, welche Staffeln haben es nicht ins Finale geschafft? Und das sind alle 4x100 Freistil-Staffeln. Das sind exakt die 3 Fehlstrecken. Weder die 4x100 frei der Männer, noch die 4x100 frei der Frauen, noch die 4x100 frei im Mixed hat es ins Finale geschafft. Und das ist ein ganz klarer Arbeitsauftrag, dass wir im 100 Meter Freistil-Sprint echte Probleme haben. Das ist international nicht gut derzeit. Fun Fact vielleicht an der Stelle, die 50er wiederum fand ich richtig stark, viel, viel besser als in den letzten Jahren. Und ich möchte es nochmal betonen an der Stelle, 50 Meter, völlig andere Aufgabe als 100 Meter. 100 Meter musst du hinten umdrehen und wieder zurückschwimmen. Das ist der Moment, wo eine Sauerstoffschuld eintritt, wo sich viel Laktat, da brauchst du wirklich Stehvermögen und eine harte aerobe Basis. Für die 50 Meter Delfin nicht. Punkt. Das müssen wir begreifen und verstehen. Und die 50er liefen richtig gut, die 100 Kraul liefen wirklich gar nicht gut mit dem Verpassen der Finals aller 3 Staffeln. Und da muss man auch sagen, das ist nicht so, dass die Jungs und Mädels hier unterperformt hätten, denn die 400 Meter Freistil der Frauen, 3:47:48, schwimmen alle im Bestzeitbereich, die sie hier sind. Verpassen damit das Finale, kann ich nochmal kurz nachgucken, auf welchem Platz sie das eigentlich tun, werden 9. am Ende, äußern sich dann auch entsprechend, ey, für morgens geht's eigentlich ganz gut, das war in Ordnung, für mich der Einsatz im Kopf geblieben, der fiel nicht an der Stelle, aber das war so, ey, das, was ich gerade geschwommen bin, das ist Vorlauf-Bestzeit für morgens. Und ich denke so, okay, wir fangen jetzt an, Bestzeiten für morgens und nachmittags, abends aufzulisten. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn manche Sportler einfach Probleme haben, sich 3 Zeilen vom Trainingsprogramm zu merken und dann aber damit ankommen, ja, das ist die schnellste Zeit, die ich je am 8. April geschwommen bin, zwischen 10 und 14 Uhr. Schwierig. Nun ja, diese Zeit 3:47 wäre im Vorjahr übrigens Platz 11 gewesen, dieses Jahr Platz 9. Die 400 Meter Freistil der Männer, 3:24:75, da schwimmen 3 der 4 anwesenden Herren deutlich unter Bestzeit in 3:21:83. Diese Zeit war wirklich sehr schnell und da war die Entscheidung auf Nils Nolte zu verzichten nach seinem 200 Freistil Vorlauf, der ihn ja auch ins Halbfinale brachte, durchaus nachvollziehbar, denn diese 3,21 wäre im Vorjahr in den Vorläufen Platz 3 gewesen und damit total sicher im Finale. Dass das dieses Jahr nicht reicht, sondern mit Platz 9, 1/1000 am Finale vorbei, oh boy, come on, wer will das denn erahnen? Also, da kann man jetzt wirklich wenig Vorwurf machen. Damit waren die Männer 3 Sekunden schneller als das Quartett aus dem Vorjahr. Also eine klare Verbesserung mit Larus Thiel und Nils Nolte, auch 2 Sportler aus dem 09er-Jahrgang, die nächstes Jahr nochmal mitschwimmen können. Felix Brandner, Alexander Giesbrecht, Georg Alexander Kloss, alle fein gewesen, alle schnell unterwegs. Gibt es eigentlich gar nichts zu meckern, dass es dafür nicht reicht. Das ist dem absurden Niveau zum Teil auf den Männerstrecken geschuldet. Und dann sind wir bei der 4x100 Meter Freistil Mix, den 3,34,21 hier anschlägt und damit letztes Jahr auf Platz 8 reingerutscht werden ins Finale. Dieses Jahr damit auf Platz 11 landen, also auch hier gar keine schlechte Zeit, 1/2 Sekunde langsamer als letztes Jahr, sei es drum. Wie gesagt, letztes Jahr wäre das Finalplatz gewesen. Und das ist ein Team, das so nächstes Jahr wieder antreten kann mit Larus Thiel, mit Nils Nolte, mit Sarina Selimovic. Die einzige, die ersetzt werden muss, ist Leni Labarre und da kann eine Juliana Butler zum Beispiel reinrutschen. Und dann sind die alle eine ganze Ecke schneller als dieses Jahr und schon nächstes Jahr im Finale. So ist das, wenn man sich über die verschiedenen Jahrgänge hinweg zusammensetzen muss. Also das war durchaus irgendwie okay, aber das internationale Niveau echt nochmal ein Stück besser. So, also es ist nicht so, dass die Staffeln hier Low-Performer gewesen wären, sondern dass im internationalen Vergleich waren die Sportlerinnen und Sportler einfach etwas schneller. Aber es gab auch Highlights, wo es Lowlights gibt, gibt es auch Highlights. Und eines der Highlights war mit Sicherheit die 4x100 Lagen-Mixed-Staffel am 4. Wettkampftag. Das war auch eine der ganz wenigen Entscheidungen, die zugunsten des DSV-Teams ausgefallen sind. Und das ganze Team ist hier mit Monstersplits eigentlich auffällig geworden. Gewinnt die Silbermedaille das Quartett hinter dem Team aus Italien und vor den neutralen Athleten 1/1000 Rückstand zu Gold, 1/14 Vorsprung zu Bronze. Und das war ein Event, das richtig Bock gemacht hat. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken da an der Stelle. Smitja Bauer, der in 55,26 beginnt das Rennen, dann auf Luis Hoffmann wechselt, der 59,66 6/10 unter seiner 100 Brustbestzeit bleibt, die er im Laufen in den folgenden Wettkampftagen noch aufstellen soll. Yara Ferriefstahl 59,63, auch eine ganz starke Leistung in dieser Woche. Und Linda Roth schwimmt in 53,70 auch 6/10 unter ihrer bisherigen 100 Freistil-Bestzeit. Und da darf man nicht vergessen, dass hier 3 von 4 absoluten High-Performern unterwegs waren und Yara war auch stark unterwegs bei dieser JDM, auch wenn es für den ganz großen Triumph leider, muss man so sagen, nicht gereicht hat. Mietja Bauer, Luis Hoffmann schwimmen diese Splitzeiten nämlich nach ihrem 200 Rücken bzw. 200 Meter Brust Halbfinale. Linda Roth schwimmt diese 100 Meter Freistil 53,70 nach Vorlauf am Morgen und Halbfinale über 100 Freistil nur wenige, ja, wie lange wird das gewesen sein? Stunde, anderthalb vor diesem Finale. Also eine überragende Leistung des Quartetts hier, das so nächstes Jahr nicht mehr antreten wird. Die Staffel muss einmal komplett neu aufgestellt werden. Aber das war überragend und zeigt, was so eine Staffel eigentlich auch für Möglichkeiten freisetzen kann. 4x200 Freistil der Männer, 5 Sekunden schneller als im letzten Jahr, 3 Sekunden Rückstand auf Bronze, auch hier mit Jonas Lischke, Nils Nolte und Simon Brugger, die alle nächstes Jahr nochmal ran dürfen, da ist Potenzial. 4x200 Kraul der Frauen, auch 4 Sekunden schneller als im Vorjahr, mit Sarina Selimovic, Melina Nitschke und Juliana Büttler, 3 Sportlerinnen, die nächstes Jahr nochmal ran dürfen, auch wenn Linda Roth mit der 1,57 im Split schwer zu ersetzen sein wird. Die 4x100 Meter Lagen der Männer 4,5 Sekunden schneller als im Vorjahr. Da wird es ein bisschen düster nächstes Jahr. Mietja Bauer, Luis Hoffmann, Felix Brandner dann nicht mehr dabei. Muss man gucken, wie man das ersetzt. Ob ein Gerhard Norwisch, Lius Baumeister, Monet van Rooyen oder Elias Himmelsbach in diese Fußstapfen treten können. Und die 4x100 Meter Lagen der Frauen hat um 1/100 das Finale verpasst. Waren Mira Helget, Leonie Mau, Juliana Butler, Sarina Selimovic, die da nächstes Jahr wieder antreten können. Brust, vielleicht Marlene Krustowski, Irma Lace, Mira Kolbmann und die Delfin-Strecke haben auch noch die ein oder andere in der Hinterhand, die dort Yara Riefstahl ersetzen kann. Alina Meyer, Wigrotzki, Maya Hebig oder Carlotta Weizmann. Also die Staffeln durchaus mit überzeugenden Performances, auch wenn im internationalen Vergleich da vielleicht die ein oder andere Enttäuschung dann mit dabei war, weil die Konkurrenz einfach auch sehr stark gewesen ist. Wie lief der Wettkampf dann in den einzelnen Geschlechtern? Bei den Männern muss man sagen, dass die bockstark in den Wettkampf reingekommen sind. Am ersten Wettkampftag die 50 Brust, die 50 Rücken. Absolut überzeugend. Gerade die Rückenschwimmer waren nie wieder so schnell und so dicht an ihren Bestzeiten oder drunter wie an diesem ersten Tag über diese 50er. Bei den Brustschwimmer unterstreicht Hugo Engelin das extreme Niveau, den guten Start, schwimmt Bestzeit über die 50 Meter Brust, sieht auch richtig stark aus, schwimmt dann anschließend über die 200 Meter ins Halbfinale, über 100 Meter Brust zumindest, Saisonbestzeit, also auch ein okayes Meeting hier für den Magdeburger, der jetzt die Gruppe von Stefan Döbler verlassen wird. Im Vorfeld habe ich da einige Namen beleuchtet und muss ich jetzt auch mal ein bisschen mir selber auf die Schulter klopfen, da war ich in meinen Tipps gar nicht so schlecht. Naros Thiel, Janis Schmidt, Luis Hoffmann, Nils Nolte, Mitja Bauer waren diejenigen, auf die ich das Spotlight gerichtet habe. Moritz Erkmann, Felix Brandner, Simon Brugger als Dark Horses unterwegs gewesen. Und wir müssen anfangen mit Luis Hoffmann, der hier in München seinen bisherigen Karrierehöhepunkt feierte. 3 Medaillen für den Berliner, 2x Silber, 1x Bronze, davon eine Silbermedaille in der Mixstaffel. Dazu kommt dann Silber über die 100 Meter Brust und Bronze über diese 50 Meter Brust, mit denen er den Wettkampf auch eröffnet hat. Also ehrlich, eine Geschichte, die so vorher eigentlich keiner geschrieben hätte. Luis Hoffmann, lange schon ein bekannter Name, auch in dieser Saison ist er schon ganz oft gefallen. Was waren seine ersten Junioren-Europameisterschaften? Der erste internationale Wettkampf für ihn, das hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Zettel. Umso beeindruckender hier die Nerven zu behalten. Auch jemand, der so im Vorfeld nicht gerade durch große Sprüche auffällt, durch magige Sprüche, aber hier im Becken zu überzeugen wusste. Über die 50 Meter Brust, 3 Runden, Vorlauf, Halbfinale, Finale, 3x Bestzeit geschwommen, dann die Bronzemedaille im Finale eingeheimst, tritt damit die Nachfolge von Malte Gräfer an, der letztes Jahr Bronze gewann. Ehrenvolles Wettkampfprogramm für den Berliner. Tag 1 und 2 waren die 15 Meter Brust, Tag 3 und 4 waren dann die 200 Meter Brust mit dem Vorlauf, Halbfinale und Tag 4 das Finale. Tag 3 Vorlauf, Halbfinale, Tag 4 dann das Finale über die 200 Meter Brust dazu. Der Vorlauf über die langen Mixstaffel und das Finale in der langen Mixstaffel, also auch da gut beschäftigt, der gute Luis. Und dann am 5. und 6. Tag zum Abschluss über die 100 Meter Brust, auch wieder über 3 Runden, 3x gesteigert, davon 2x Bestzeit im Halbfinale und Finale, wo er in 1:00:29 zu Silber schwimmt und dann auch in den Interviews immer wieder betont, was für eine großartige Entwicklung und was für ein großer Sprung das auch war, den er jetzt bei Lasse Frank nochmal genommen hat, mit den höheren Intensitäten, mit dem höheren Trainingstempo, mit der erwachsenen Gruppe, wo, glaube ich, auch mental und in der Herangehensweise an so einen Wettkampf unglaublich viel passiert, schlägt dann auch in diesem Finale 1/1200 vor dem Briten Max Morgan an, den er dort in Schach halten kann, und schlägt sich nicht nur im Becken wirklich sehr, sehr gut, sondern auch dann im Anschluss bei den Interviews vor den Mikrofonen. Also das ist ein Name, den wir uns auf jeden Fall merken sollten, wohlwissend, dass die Brustkonkurrenz in Deutschland gerade richtig stark ist und der Übergang in die offene Klasse garantiert nicht einfach wird für Luis jetzt im nächsten Jahr, wenn dort Lukas Matzerath oder auch Melvin Imodu noch auf den beiden vordersten Plätzen sitzen, die deutlich unter einer Minute schwimmen können. Da ist bei 1:00:29 noch ein bisschen Fleisch abzuknabbern vom Knochen. Zweiter überragender Athlet auf Männerseite, Larus Thiel, wo der sicherlich sagt, Mensch, Luis, deine 1/1200 Vorsprung vor Max Morgan, das ist ja locker flockig, bist du easy nach Hause geschwommen, ist ja fast eine halbe Bahn Vorsprung, denn der Sprintspezialist von der SG Bayer hatte ein toughes Meeting, wenn man das so sagen möchte. Ich habe hier irgendwo hingeschrieben, er ist so ein bisschen der Kyle Chalmers des JDM-Sprints, denn zum einen ist er jeden Tag im Wasser, quält sich an den ersten beiden Wettkampftagen über die 2x100 Meter Freistil in der Männerstaffel und in der Mixstaffel, sagt dann anschließend auch, boah, ich bin ein bisschen müde, sorgt aber dafür, dass er jeden Tag im Wasser ist, denn nach diesen beiden Staffeleinsätzen im Vorlauf startet der Wettbewerb erst so richtig für Larus. Hat eine schwere Saison hinter sich, wir alle kennen die Geschichte, dass ich Henning Lamberts aus Bayer verabschiedet hat, mehr oder weniger überraschend und ziemlich Knall auf Fall. Das kam für alle nicht so ganz einfach, und so berichtet Larus auch davon, dass er anschließend in ein ziemliches Motivationsloch gefallen ist, aus dem er sich dann erstmal wieder rausarbeiten musste und sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen konnte, dass er dort ja, mal wieder so gar keine Lust auf Training verspürt, so wenn er sonst doch eigentlich immer mit Feuereifer dabei ist. Aber das hat ihn hier zu diesen Junioren-Europameisterschaften gebracht und nachdem er letztes Jahr zweimal im Halbfinale ausgeschieden war in diesen Sprintstrecken, ging es für ihn dieses Jahr bis in die Runde der letzten acht ins Finale. Und über die 50 Meter Freistil fing es an. Drei Runden, dreimal schneller werden ist das Motto. Im Finale dann mit Bestzeit 22:33 1/12 schneller gewesen als seine bisherige Karrierebestleistung und nur schlappe 8/100 an Bronze vorbei. Und hier klemme ich mir den Platz wirklich ganz bewusst mal hinter die Ohren, denn diese 8/100 demonstrieren ganz eindrucksvoll, wie eng das Feld gewesen ist und auf wie viele Details es ankommt. Und so steht Larus auch jedes Mal am Ende vor den Kameras oder schreibt dann nach Tönning hoch: Ja, Mensch, ey, mit dem Start noch nicht ganz zufrieden, fast stehen geblieben beim Übergang, da ist noch Luft, da kann ich noch was, da ist noch Potenzial, der Anschlag stimmt nicht so ganz, bin ich auch nicht richtig gut an die Wand gekommen. Also da ist noch viel Detailarbeit zu leisten, da gibt es noch viel zu optimieren für den 17-Jährigen, was Schritte erwarten lässt für nächstes Jahr. Und gerade wenn man dann den Blick mal öffnet in den Seniorenbereich, muss da auch noch ein paar Zehntel runter. Hat noch Luft, möchte jetzt gar keinen Druck aufbauen, aber das tut gut zu wissen, dass es hier schon so schnell ist und am Saisonhöhepunkt geliefert werden kann auf internationalem Niveau und trotzdem noch so klare Baustellen sind. Also technische Feinheiten, Startphase, Anschlag, das sind Dinge, mit denen mit viel Akribie gearbeitet werden kann. Oder wie ich damals meinen Sportlern immer gesagt habe: Ey, ihr müsst nicht einen Meter schwimmen, um an der Stelle besser zu werden. Und das kann man vielleicht auch ganz gut mitnehmen in die nächsten Monate oder Trainingsjahre. Und dann, ja, wie ist das so? 18/800 an Bronze vorbei, Mund abputzen, weitermachen, Krone richten, ein echter Krieger, der steht wieder auf. Und dann kommen die drei Delfin-Starts, wo es wieder darum geht, von Runde zu Runde das Rennen zu optimieren und zu verbessern. Und so steht am Ende in 23,70 im Finale der besten 8 ein neuer deutscher Jahrgangsrekord. Und nicht nur eine Hundertstel, zwei, drei, vier, 500, sondern müssten wir jetzt eine Weile hochzählen. Er ist damit insgesamt 15/100 schneller als zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo die unter 24 schon ein Riesenerfolg gewesen ist mit 23,85 Luca Nick Armbruster getilgt. Jetzt nochmal 15/100 schneller. Tragischerweise neuerlich 7/100 an der Bronzemedaille vorbei. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr starkes Meeting hier für Larus, das viel Hoffnung gibt auf das, was da in der Zukunft noch kommen wird. Eine starke Abschlussvorstellung hatte auch Moritz Ergmann, der Chemnitzer, zweimal am Start in zwei Finals gestanden, gelungener Abschluss der Juniorenlaufbahn. Über die 1500 Meter Freistil marschiert er zusammen auf die Startbrücke mit Simon Brugger, der sich den Traum vom Heimfinale über diese 30 Bahnen im Münchner Olympiaschwimmbad erfüllt, der so ein bisschen dann auch in diesem Finale den Ausreißer bei der Tour de France spielt, mit einem irren Tempo anfängt, um sich dann einholen zu lassen und überholen zu lassen und dann in 16:00 ins Ziel kommt. Sei es drum, dieses Gefühl dort auf der Startbrücke im Lärm einzumarschieren, kann ihm keiner mehr nehmen. Moritz Ergmann erzählt hingegen eine andere Geschichte über die 1500 Meter Freistil, denn er hält lange gut mit, rutscht dann ab auf Platz 5 nach hinten, verzählt sich tragischerweise über diese 1500 Meter, was natürlich passieren kann, aber nicht sollte, sprintet die drittletzte Bahn auf Position 3 nach vorne und muss dann vermutlich ziemlich erschrocken feststellen, dass die anderen ja nochmal eine Wende machen, die da vor ihm sind, und so kann er dieses hohe Tempo natürlich nicht halten, muss Geld bezahlen für die Anstrengung, für die Erschöpfung, die er dort in seinen Körper reingepumpt hat, und fällt wieder zurück auf Platz 5. Beendet das Rennen auch auf Rang 5, schwimmt in 15 Minuten 18, aber gute 2,5 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit, damit das Ziel erfüllt, Bestzeit beim Saisonhöhepunkt. Hat sich stilistisch auch in meinen Augen extrem entwickelt nochmal dieses Jahr. Das Wort, was mir eingefallen ist, was ich hier aber gar nicht anwenden möchte, weil ich finde, das noch zu früh und zu hoch gegriffen, ist schon fast majestätisch. Es sieht sehr einfach aus, sehr lang, sehr, sehr effortless, so nach wenig Einsatz und trotzdem dieses hohe Tempo. Wirklich toll. Generell, finde ich, sind die deutschen Sportlerinnen und Sportler über die Langstrecken fallen stilistisch extrem ins Auge, weil sie super sauber, super effizient schwimmen. Und so sieht das hier auch bei Moritz aus. Schwimmt bis zur 1100 Meter Marke um eine Medaille mit, um dann auf den letzten 400 Metern etwas abzufallen, sich wieder nach vorne zu pushen und dann als Fünfter mit neuer Bestzeit die Wand zu berühren. Herzlichen Glückwunsch. Über die 800 Meter Freistil reicht es auch fürs Finale. Vorlauf halbe Sekunde über Bestzeit im Finale. Dann mit Angriff von vorn. Vorletzter Tag da an der Stelle. Und wir erinnern uns zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Mit Tempo vorne weg, hat selten zum Erfolg geführt und so ist es jetzt auch hier. Am Ende stirbt er dann ganz schön weg, Platz 8 in diesem Finale. Naja, Platz 8 in Europa kann man doch aber durchaus mit Leben und zufrieden die Augen zumachen und ins Bett gehen. Mitja Bauer ist der vierte Protagonist bei den Männern, der letzte, dem ich hier ein besonderes Augenmerk widmen möchte. Schwimmt insgesamt 11 Mal Rücken in diesen 6 Wettkampftagen. Das macht in der Summe 1250 Wettkampfmeter auf dem Rücken liegend für den Leipziger. Er hat also reichlich Zeit, sich an dieser schwierigen Deckenkonstruktion zu orientieren und sich daran zu gewöhnen. Und der beste Start ist möglicherweise über die 50 Meter Rücken. Unsicher, neue Bestzeit im Halbfinale, im Finale in 25,61 auf Platz 7, aber die 200 Meter Rücken dann auch extrem stark unterwegs gewesen, in 1,59,55 im Finale auf Platz 5 geschwommen, in einem extrem schnellen Finale, generell die Rückenstrecken super flott gewesen hier in München. Zum Vergleich, nehmen wir den deutschen Jahrgangsrekord an, den Mitja hält über die 200 Meter Rücken und er schwimmt den in diesem Finale, dann reicht es immer noch nicht für eine Medaille, sondern in Anführungsstrichen nur zu Platz 4. Gleiches gilt für den Wettbewerb über 50 Meter Rücken. Schwimmt der dort deutschen Jahrgangsrekord oder neuen Jahrgangsrekord, luchst den Vincent Pasek ab, dann ist es auch hier nur in Anführungsstrichen Platz 4 für ihn. Über die 100 Meter Rücken, gleiches Spiel. Schwimmt der deutschen Jahrgangsrekord, den er selber hält, dann wird es auch hier für ihn Platz 4. Also extrem starkes Feld und ich hatte die ganzen Tage nie das Gefühl, Mitja super selbstbewusst, super, weiß genau, was er kann, wo seine Stärken sind, gerade über die 200 und 100 Meter liegen in den Tauchphasen, hat super viel Druck unter Wasser, kann aber genau diese Stärke mit dem Druck unter Wasser irgendwie nicht so richtig zur Anwendung bringen, weil viel Kapazität im Hirn dafür drauf geht, gerade auszuschwimmen, sich an der Decke zu orientieren. Vielleicht fehlt da noch der ein oder andere Automatismus, auch die Rennanteilung über die 200 Meter, die zweite Bahn im Halbfinale und Finale jeweils klar langsamer als die restlichen 3 Bahnen, die da noch so zu schwimmen waren. Nähert sich zum Finale hin an, ohne dass sich dieser Flaw so richtig ausgleicht. Warum? I don't know, ich weiß es nicht, das ist ihm bewusst, das ist völlig klar. Und so bricht ihm da die zweite Bahn möglicherweise etwas das Genick. Am Ende merkt man auch ganz deutlich, dass es vielleicht mental und körperlich beides im Zusammenspiel ein bisschen bergab geht. Über die Staffeln kann er dann nicht ganz an die Einzelstartezeiten anknüpfen, die er dort geliefert hat. 55,82 im Einzel sind Platz 12 im Halbfinale, 1,2 Sekunden über Bestzeit in der Staffel, in der Langstaffel. Am Ende ist es eine 56,2 im Vorlauf, eine 55,9 im Finale, also nochmal 7 Zehntel langsamer. Gar keine Kritik. Sondern nachvollziehbar, wenn du 1300 Meter Rücken im Wettkampftempo schwimmst, dann ermüdest du mental einfach irgendwann. Da werden wir gleich bei den Frauen nochmal drauf zu sprechen kommen, was diese mentale Ermüdung eigentlich bedeutet. Und so richtig eine Pause gab es für Mitja da nicht unterwegs. Es waren, wie gesagt, 11 Starts, alle 6 Wettkampftage unterwegs gewesen. Dann ist es das, was es ist. Und selber enttäuscht war er auch. Das war zu merken, zu sehen, zu spüren. Nichtsdestotrotz, diese beiden Jahrgangsrekorde, und ich merke gerade, ich versuche jetzt hier ein positives Ende zu finden, damit das nicht auf so einer tiefen Note hängen bleibt, denn es waren eine super starke Saison von Mitja, extreme Tauchphasen, die im internationalen Vergleich mithalten können oder sogar so stark sind, dass sie einen Vorteil generieren an der Stelle. Ja, und das Rückenschwimmen passt auch. Dass da noch Luft ist und was zu tun ist, wissen wir alle, das ist ja nun gar keine Frage. Von daher, Haken dran, tolles Event, 2 Finals, 3 Finals, wenn wir die Staffel mitnehmen, die langen Mixstaffel, dann sogar 4 Finals, einmal ins Halbfinale noch geschwommen mit die 100 Meter Rücken, hurra, schreib's auf den Briefkopf, eine Medaille mitgenommen in der langen Mix, tolle Woche für den Leipziger schlussendlich. Bei den Frauen lief es möglicherweise etwas anders, wenn wir da nochmal zurückblicken, denn Die hatten von vornherein einen super schweren ersten Tag. Die 400 Meter Lagen laufen eigentlich bei niemandem. Wir erinnern uns zurück an dieses wahnsinnig packende Duell von Laura Kohlmann gegen Mira Helget mit dem besseren Ende für die neue Hamburgerin. Und da bleibt für mich so ein bisschen vielleicht hängen, nochmal einen Blick zu werfen auf die Belastungssteuerung zur Junioren-Europameisterschaft hin. Etwas, das mir bei den Männern nicht so aufgefallen war, aber bei den Frauen schon. Die Frauen hatten nämlich insgesamt 51 Wettkämpfe, sind sie geschwommen, hatten mit Halbfinals und Finals in der Summe 82 Starts. Wie auch immer, sei es drum. 82 Starts waren es in der Summe mit den Halbfinals und Finals bei den Frauen. Und jetzt dürft ihr einmal raten, ist ein lustiges Ratespiel, es ist der Mitmach-Podcast, ja, der Titel war nicht umsonst gewählt. Wie viele Bestzeiten gab es bei diesen 82 Starts? Und ich habe immer noch keine Wartemusik, deswegen überbrücke ich das mit ein bisschen Zwischentalk und lasse euch die Möglichkeit zu überlegen, wie viele Bestzeiten bei 82 Starts. Es gab insgesamt bei den Frauen 8 Bestzeiten. Wow, und das ist tough, also das ist echt nicht viel, um vielleicht schon fast zu sagen, das ist ziemlich unterirdisch. Das kann nicht der Anspruch sein und da wird sicherlich nochmal, würde ich mir wünschen, dass dort eine Aufarbeitung stattfindet, dass man nochmal genauer reingeht, ey, wie waren die Vorbelastungen, bei wem hat es gut funktioniert, bei wem hat es nicht so gut funktioniert und da geht es jetzt vielleicht gar nicht darum, dass eine Linda Roth oder Juliana Butler oder eine Yara Ferriefstahl keine EM-Normen jetzt hier nochmal schwimmen, 4 Wochen vor den Europameisterschaften in Paris. That's not the point. Sondern es geht darum, wie schaffen wir das, dass die Vielstarter von der DJM vielleicht eine EWW Grotzki, eine Mira Helget, eine Laura Kohlmann, eine Zarina Selimovic, dass die zum Saisonhöhepunkt JDM nochmal einen draufsetzen können. Nehmen wir da die Einmalstarterin noch raus, sieht die Quote vielleicht etwas besser aus, weil, warum die Einmalstarterin raus? Es ist super schwer für eine Ronja Gerling oder eine Alina Bethke bei diesem einen Einzelstart on point zu sein, in dieser ungewohnten Umgebung, erste Mal international unterwegs, dann voll abzuliefern. Kann ich verstehen, bei Erststarts, generell von allen Sportlern, die das erste Mal, also die ersten Wettkampfstart hatten hier, also zählen auch die rein, für die das die dritte JDM ist, die ihren ersten Wettkampfstart hatten, gab es insgesamt nur 6 Bestzeiten bei Männern und Frauen insgesamt, bei den Frauen generell nur eine einzige Bestzeit, bei denen, die das erste Mal das Wettkampfbecken hier im Wettkampf wirklich berührt haben, wenn das klar geworden ist. Also deswegen muss man vielleicht nochmal gucken, ob man da statistisch die Einmalstarterin, wie auch immer, ich würde mir da eine Aufarbeitung wünschen, not my business. Ich stelle das jetzt hier nur fest. Generell muss man sagen, alle bei denen diese ganze Saison schon irgendwie nicht so super lief, die haben auch hier die Kurve nicht bekommen, sei es jetzt, dass eine Sydney Ferch eine grandiose DJM hatte, zu Recht auch hier am Start war, das ist alles fein, da bin ich d'accord, war jetzt aber nicht das Meeting ihres Lebens, so ehrlich müssen wir auch sein, da gibt's noch die ein oder andere, nur beispielhaft exemplarisch hier einmal dargestellt. Ja, und dann wird es in der Summe dann irgendwann schwer, wenn Zarina Selimovic oder eine Laura Kohlmann oder auch eine Mira Helget noch zusätzlich von ihren Bestzeiten so weit weg sind. Wer hat denn dann überhaupt überzeugt und wer hat hier für die positiven Schlagzeilen gesorgt? Das sind natürlich trotzdem diese Sportlerinnen, die ich hier gerade genannt habe. Und damit kommen wir zu den Highlights, weil ich auch gar nicht hier die Intention habe, irgendwo oben drauf rumzuhacken auf Sportlerinnen und Sportler, bei denen es nicht so richtig lief. Das wissen die selber. Und ist dramatisch genug, also jeder, der mal einen nicht so guten Wettkampf hatte, weiß, sich danach damit auseinanderzusetzen und diese Chance verpasst zu haben, ist kein einfaches Unterfangen, aber da kann man viel draus lernen und das wäre mir hier einfach ein Anliegen, dass das dann auch stattfindet. Setzen wir fort mit den Highlights, mit denen, die ein breites Grinsen sicherlich mitgenommen haben aus München und auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für ein breites Grinsen gesorgt haben. Und da gab es für mich diejenige, die da, ich will keine Rangfolge machen, die mir aber zuerst in den Sinn kommt, weil ich ein einfaches Gemüt bin, das ist EWW Grotzki. Die einen ganz einfachen, unbeobachteten Start in diese Wettbewerbe hatte über die 400 Meter Lagen. Denn dort waren die Augenpaare gerichtet auf Laura Kohlmann und Mira Helget, sodass diese Evi Wegrotzki 400 Meter Lagen in 501,83 solide 8,5 Sekunden über Bestzeit einfach völlig hinten runtergefallen sind. Die haben absolut niemanden interessiert. Wo wir da sagen, ey, was ist eigentlich los, Mira, wenn du über die 400 Meter Lagen 9 Sekunden über Bestzeit bleibst, wie kann denn das eigentlich passieren? Fragt das bei einer Efi einfach niemand. Die ist nur ein Jahr jünger, muss man aber auch sagen, hatte nicht den Anspruch, hier ins Finale zu kommen, und da war Mira genug gestraft, dass sie das nicht geschafft hat und konnte dort einfach ganz in Ruhe das erste Mal ihre Wettkampferfahrung sammeln. Ähnlich ging es sicherlich Marlene Krostowski, die auch über die 15 Meter Brust nicht happy war, 32,3 in Heidelberg geschwommen, jetzt aber dann über die 200 Meter hinter Hannah Schneider, die da das Rampenlicht für sich gekapert hatte oder aufgedrückt bekommen hat, I don't know, hinter Hannah Schneider hier einfach ihr Ding machen konnte, ihre erste JDM schwimmen konnte, ohne dass da jemand groß mal hingeschaut hat oder etwas Besonderes, Herausragendes erwartet hat. Und so kann es auch bei Evi über die 400 Meter Lagen gewesen sein, die sich dann aber von Tag zu Tag steigert und immer selbstbewusster wird und immer offensiver in den Wettkampf reingeht, sich immer wohler fühlt, und am vierten Wettkampftag klickt dann einfach alles, wo sie über die 200 Meter Delfin im Halbfinale steht, dort an Position 5 und neuer Bestzeit 2:13,57 ins Finale schwimmt. Die jüngste im DSV-Team zusammen mit den anderen 2010ern, mit Marleen, mit Leonie, mit Lara, kommen wir später nochmal drauf. Stand letztes Jahr schon im Ayoff-Finale in Skopje, also da durchaus nicht so ganz unbefleckt, aber wo man dann in Skopje, Ayoff, weiß ich nicht, wer von euch dahin gefahren ist, aber da ist man schon viel unter sich und das hat internationalen Charakter, aber es ist beileibe, glaube ich, nicht im Publikum jetzt so diese überbordende Stimmung, und eine Heim-JDM schon mal gleich gar nicht oder ein Heim-Ayoff, ist das hier nochmal ein anderer Druck. Und so zieht sie ins Finale ein, bleibt dort aber mega cool, zieht einfach ihr Ding durch, und das finde ich über die 200 Meter Delfin so beeindruckend, dort dann einfach das zu machen, was man schon immer gemacht hat. Einfach viermal einen Delfin schwimmen, sich nicht kirre machen lassen, nicht von vorne zu überpacen, nicht wild zu werden, nicht zu sagen, ja komm, jetzt gucken wir mal einfach, was geht, sondern sagt dann selber, ey, ich bleibe fokussiert auf mein Rennen, ist nicht einfach, aber ich bin bei mir, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was ich kann, und das ist dann in der Summe einfach auch ein sehr erwachsener Auftritt, der vielleicht vorneweg auf den ersten 100 1,2 Sekunden Rückstand zum Halbfinale aufbaut, dafür aber auf der letzten Bahn auch nochmal eine halbe Sekunde schneller ist. In der Summe kann sie dann nicht ganz an ihre Halbfinalzeit heranschwimmen, aber ist trotzdem hier am Ende in diesem Finale auf Rang 6 ins Ziel gekommen, 2:14,48, alles Chico, alles fein, und damit freuen wir uns dann schon mal aufs nächste Jahr, auf die kommenden 200 Delfin, 400 Lagen und hast du nicht gesehen, was auch immer da an schweren Strecken so zwischen die Beine geworfen wird. Mira Helget, wir bleiben mal einfach in Hamburg, auch wenn die Wurzeln dort in Karlsruhe sind, aber Jonas Holzwart hatte genug Magnete im Bauch, um Mira dort mit nach Hamburg zu ziehen, in die etwas professionelleren Trainingsbedingungen, meine ich gar nicht böse, es ist wie es ist an so einem Olympiastützpunkt mit Gegenstromanlage und so weiter und so fort, alles was dort ist. 8 Starts standen für sie auf dem Programm und es ging ähnlich los wie bei Evi. Über die 400 Meter Lagen läuft gar nichts, 9 Sekunden über Bestzeitplatz, 12 am Ende und natürlich eine große Enttäuschung. Kann das selber nicht so richtig in Worte fassen, was da passiert ist, außer dass es gar nicht läuft, sich super schwer anfühlt und das ganze Rennen so beim Einschwimmen sich schon nicht so dolle anfühlt. Und dann kommen aber glücklicherweise ja noch mehr Rennen für die 17-Jährige. Und das sind unter anderem die 200 Meter Rücken, die hier im Gedächtnis bleiben werden. 2:13,49 die Zeit in den Vorläufen. Denn es rutscht auf einmal so richtig. Und zwar durch bis ins Finale. Wie gesagt, 2:13,49 im Vorlauf, 2:13,56 im Halbfinale, 2:14,8 im Finale. Am Ende Platz 7. Für sie bei diesem Saisonhöhepunkt. Großartige Leistung. Vor allen Dingen schön, hier nochmal das Gefühl zu haben für sie, dass es rutscht, dass sie es kann, dass sie es nicht verlernt hat. Für die deutsche Meisterin auch über die 200 Meter Rücken, dass da was da ist, das abrufbar ist. Das ist alles irgendwo im Bestzeitbereich. Bestzeit liegt bei 2:12,9. Auffällig allerdings, es wird immer langsamer bis ins Finale, und das ist etwas, was sich dann auch über die 200 Meter Lagen fortsetzt. Auch hier geht es für sie bis ins Finale durch, Also zweimal bestätigte die Leistungen, mit denen sie in die Europameisterschaften reingegangen ist. Wirklich guter Wettbewerb, gute Woche gewesen für sie. Wird am Ende Achte in diesem Finale, weil sie nach einer starken Rückenstrecke irgendwie so gar nichts mehr so richtig zusammenläuft. Also dann ist der Ofen einfach aus. Hier am, ich glaube, ist der letzte Wettkampftag oder vorletzte, ist auch völlig egal, spielt jetzt keine große Rolle. Ich glaube, es ist der vorletzte Wettkampftag. Da kommt dann noch das Finale mit der Lagenstaffel. 2:17:0 im Vorlauf, 2:17:5 im Halbfinale, 2:18:1 im Finale. Ein Problem, das sich ja immer gerne mal so fortsetzt, dass da die Steigerungen vom Vorlauf zum Finale nicht so richtig gegeben sind. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Muss man sich dann mal einfach eruieren und erarbeiten. Damit bewegen wir uns etwas weiter Richtung Süden nach Magdeburg und kommen zu Linda Roth und Juliana Butler. Zwei Erfolgsgeschichten dieser JDM in München. Hinlänglich, glaube ich, drüber gesprochen, über das, was Linda hier geleistet hat. Und mir gehen so langsam auch ehrlicherweise die Superlative aus. Linda verzichtet auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften und performt hier in München richtig stark. Sie hält dem Druck stand. Das muss man mal ganz klar festhalten. Also sie ist ja so ein bisschen das Gesicht, was nach außen gestellt wird, als diejenige, die das deutsche Team tragen soll auf ihren Schultern. Sie sitzt bei der Pressekonferenz mit rum. Es sind dann so Medientermine. Jeder will was von ihr. Der erste Wettkampftag European Aquatics möchte mit ihr ein Interview machen. Dann ist noch eine Siegerehrung über die 200 Meter Freistil. Direkt danach ist das Halbfinale über den 100 Meter Schmetterling. Da ist mehr im Hintergrund, was dort abläuft, als das, was vorne vor den Kameras zu sehen ist. Und das muss man immer ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Denn mit erst 18 Jahren jetzt hier dieses Ding so abzuliefern, auch zu wissen, es ist vielleicht die letzte Junioren-Europameisterschaft und es gab noch nie Gold für mich und dann ist es gleich der erste Wettkampftag, dann sind das gleich die 200 Meter Freistil, das Rennen, bei dem die Chance möglicherweise am größten ist, diese Goldmedaille zu gewinnen, dem Ganzen standzuhalten, sich da auch so viele Gedanken zu machen, das Rennen durchzugehen, immer wieder zu wissen, ey, die Litauerin wird das Ding schnell von vorne wegschwimmen. Ich muss mich nicht kirre machen. Ich habe auf den letzten 50, 75 Metern meine Stärken. Das finde ich so beeindruckend. Das ist das erste JDM-Gold ihrer Karriere, das sie hier einschwimmt. Das ist die dritte Junioren-Europameisterschaft, von der sie bisher immer mit Staffelmedaillen wieder zurück nach Hause gefahren ist. Und sie lässt sich nach dem Halbfinale über die 200 Meter Freistil zu einem wirklich großartigen Satz hinreißen auf die Frage hin, was denn jetzt eigentlich so im Finale ansteht, ob da, was da so das Ziel ist, wie ihre Ansage ist, sagt sie, na, ist doch völlig klar, es geht um Gold an der Stelle. Und das hört man wahnsinnig selten, dass die Sportlerinnen und Sportler da so selbstbewusst auftreten und sagen, ich will das Ding gewinnen, ist doch hier mal gar keine Frage. Damit geht nochmal etwas mehr Druck einher. So, und dann aber auch gleichzeitig das gewisse Selbstvertrauen, das Wissen, was ich eigentlich kann, steigert sich über die Runden, über diese 200 Meter Freistilen auch unter anderem, weil das Ceiling, weil ihre Decke so weit oben ist, weil die Leistung so gut ist, dass sie mit einer 201 oder 200, 159, was war das hier, nochmal hier in die Aufzeichnung kurz gucken, L.I. Linda da, 200 im Vorlauf, 159 im Halbfinale, das ist anderthalb Sekunden über ihrer Bestzeit, um dann über eine Sekunde schneller zu werden im Finale. Also steigert sich von Runde zu Runde. Man muss auch dazu sagen, die Frauen nicht ganz so schnell gewesen, nicht ganz so überragend wie die Männer. 201 reicht fürs Finale in der Melde. Das waren 11 Frauen schneller als diese 201 gemeldet. Sei es drum, in diesem Finale überzeugt Linda über alle Maßen und lässt kaum einen Zweifel aufkommen, wer hier mit dem Titel nach Hause gehen wird. Und das ist Linda Roth, damit auch die einzige Goldmedaille für das deutsche Team. Hetzt dann allerdings nach der Siegerehrung, wie schon angesprochen, durch die Kulissen zum 100-Meter-Delfin-Halbfinale 1:01:82, Platz 16, sicherlich körperlich, aber vor allen Dingen auch emotional hier angegriffen nach dem, wo sie dann sagte, ey, mir sind fast die Tränen gekommen auf dem Siegerpodest, als dann die Hymne läuft, als dann die Familie auf der Tribüne ist und all die Mannschaftskameraden, all diejenigen, mit denen sie schon so viele Jahre zusammen verbringt und die sie unterstützt und die auch Linda unterstützen. Das ist eine Symbiose, die dort eingegangen ist vom Team in beide Richtungen. Ja, dann kommt noch das 100 Meter Freistil-Finale, das sie in 54-74 auf Rang 5 beendet, 5 Zehntel über ihrer Bestzeit auf Bestzeitniveau performt, wäre das eine Titelchance gewesen, aber ich glaube, dem wird sie nicht viel hinterher trauen, denn in der Summe sind das insgesamt 13 Starts, die sie hier absolvieren wird in dieser Woche. Und damit die meisten des deutschen Teams. Über die 400 Meter Freistil wird es dann noch die Einzel-Bronzemedaille. Am Ende dieser 13 Starts-Odyssee geht sie mutig vorneweg an diese 400 Meter, bleibt am Ende nur 1,3 Sekunden über ihrer Bestzeit, wirft dort alles in die Waagschale und schwimmt trotzdem noch zu Bronze, obwohl die Kräfte da wirklich am Ende sind. Und das ist ein ganzer Medaillensatz, den die jetzt Magdeburgerin, ehemalige Cannstatterin, wieder mit nach Hause bringt bei ihrer Abschiedsvorstellung, Schrägstrich, Bindestrich, bei ihrer Abschiedsgala hier in München. Ihre Teamkameradin Juliana Butler, mit dem Ziel, ein Finale möchten wir mindestens schwimmen, nach München gereist, 8 Starts sollen es am Ende werden, 3 Finals, davon eines mit der Staffel noch dazu on top. 3 Starts qualifiziert, nur 2 davon hat sie wirklich wahrgenommen, denn sie verzichtet auf das 800 Meter Freistil-Finale. Nachgefragt, Juliana, was ist los? Krank, Lebensmittelvergiftung, Fuß gebrochen, was auch immer so gang und gäbe war in diesem Jahr, was man sich so einfangen konnte. Sagt sie, wir brauchen mal eine Wettkampfpause, das ist mental hier gerade alles ganz schön anstrengend, und die 800 Meter Freistil ist sie als 8. reingerutscht. Ohne jedwede Chance auf vordere Platzierungen. Und so verzichtete sie auf dieses Finale, um ihrem Kopf auch mal eine Pause zu gönnen. Was dann dazu führt, dass sie über die 400 Meter Freistil als Zweitplatzierte sich unter die besten 8 schwimmt. 4:14.04, nur 2,5 Sekunden über ihrer Bestzeit bleibt. Und da kann man dann auch sagen, dass das Team Stefan Döbler das gesamte DSV-Team durch den ersten Tag trägt. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zurück, wirkt. 400 Freistil gerade drüber gesprochen, aber lass uns nochmal kurz über den ersten Tag sprechen, wo Juliana Butler auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, denn in 2:00.29 ist sie eine der wenigen, die am ersten Tag mit Bestzeit starten. 6 sind es insgesamt. Und 3 davon kommen aus dem Team von Stefan Döbler. Das sind noch Rudolf Bordas über die 400 Meter über die 200 Meter Freistil, das ist Hugo Engelin über die 50 Meter Brust, Juliana über die 200 Meter Freistil und ansonsten Lius Baumeister, Luis Hoffmann über die 50 Brust und Jonas Lischke über die 200 Meter Freistil. Also Stefan Döbler hier mal wieder mit seinem Team, mit seinen Sportlern, einer der Leistungsträger, und da muss man auch sagen, vermisst vielleicht ein wenig Uta Brandl an seiner Seite, keine Ahnung, ist vielleicht die erste JTM seit 1982 ohne Uta im Trainerteam. Kleines Augenzwinkern hier an der Stelle. Schon beeindruckend, was dort immer wieder in Magdeburg abgeliefert wird vom Trainer-Sportler-Tandem. Juliana jedenfalls topfit. Über die 200 Meter Freistil Bestzeit im Vorlauf, Bestzeit im Halbfinale. 1:59:39, das erste Mal unter 2 Minuten für die 17-Jährige. Hurra, hurra. Bestätigt das auch nochmal in der Staffel, schwimmt dann im Finale in 2:00.29 auf den 6. Rang und hat im Prinzip am 2. Wettkampftag schon alles erreicht, was sie bei dieser JTM erreichen wollte. Es folgt noch eine Finalquali über die 800 Freistil und dazu kommt dann nochmal ein weiteres Einzelfinale über die 400 Meter Freistil und ein Staffelfinale in der 4x200 Meter Freistil Staffel. Also ein rundum gelungenes Event hier für die Magdeburgerin, die am Ende mit einer neuen durchbrochenen Schallmauer wieder nach Hause fährt in dieser sehr, sehr langen JDM-Woche. Die hat auch Zarina Selimovic hinter sich, die sich für eine herausragende Saison belohnt. Nach A of Bronze im vergangenen Jahr über die 200 Meter Freistil gewann dort, wie gesagt, die Plakette in 2:02.73, war dieses Jahr tatsächlich nicht wesentlich schneller. Und da muss man ja schon fast sagen, ey, das war die erste Episode, die sie dort aufgenommen hat, der erste Auftritt, den sie hatte. Und auf den ersten Auftritt, auf die erste Episode kann man sich unfassbar lange vorbereiten. Da haben die wenigsten Leute vielleicht eine Erwartungshaltung, da hat man keinen Druck und nix und man kann wirklich alles bis zur Perfektion trimmen, bis man dann dort mal performt. Aber die nächste Folge, der nächste Auftritt, das ist der eigentlich schwere. Und das ist vielleicht das, was Sarina jetzt hier spürt. Nach einer überragenden DJM, nach einer überragenden Saison, da müssen wir uns nichts vormachen. Das war toll, toll, toll. ist jetzt hier diese JDM vielleicht einfach ein Stückchen zu spät in der Saison, ein Stückchen zu lang. Sie ist eine absolute Vielstarterin, auch wegen der Staffeleinsätze. Und da kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen, dass die 16-Jährige wieder und wieder die mental vielleicht eher schwierige Aufgabe der Startschwimmerin übernimmt. Führt die 4x100 Freistilstaffel an, führt die 4x200 Freistilstaffel an, sowohl im Vorlauf als auch im Finale, beides jeweils auf Bestzeitniveau, 201,94 hier der Angang über die 200 Meter Freistil unter anderem. Das ist etwas, wo sie dann im Einzel gar nicht herankam, 204,50 ihr allererster Start auf dieser großen Bühne. Fällt da so ein bisschen ab, der Rest war schon alles so im Bestzeitbereich und wirklich stark, aber eben auch nicht schneller. Kritik auf hohem Niveau. Die 400 Meter Freistil bilden dann aber nochmal einen versöhnlichen Abschluss für die 16-Jährige. Platz 11 in 4:17,8. 2 Sekunden über Bestzeit ist für mich dann aber auch so in der Platzierung Platz 11 die beste Leistung der Woche und sicherlich etwas, wo sie viel, viel mitnimmt für die kommende Saison. Yara Ferriefstahl, auch nochmal hingeschaut, ist eine 58,3 geschwommen bei den deutschen Meisterschaften über die 100 Meter Delfin. Das ist fast eine Sekunde schneller als zur zweitbesten Zeit ihrer Karriere. Und die Hoffnung ist, dass das in Paris nochmal bestätigt wird, wo vielleicht nicht so viel Druck auf der jungen Chemnitzerin lastet. Denn sie sagte durchaus über die 100 Meter Delfin, als Schnellstgemeldete hier in die Wettbewerbe reinzugehen, erzeugt schon einen gewissen Druck, schwimmt das Ganze aber über die Runden hinweg stabil, wird am Ende Fünfte im 100-Schmett-Finale, 59,28, alles so im gleichen Bereich, 59,3 im Vorlauf, 59,1 im Halbfinale, 59,3 im Finale, ist eine Sekunde, wie gesagt, über Bestzeit, aber es ist auch ein gewisser Druck da, hier performen zu müssen, vielleicht als Goldfavoritin an den Start zu gehen, und das klickt und klappt dann irgendwie nicht so ganz, weil es auch auf den letzten 20 Metern wieder kraftlos aussieht, ähnlich wie schon zur DJM, jetzt auch hier bei den Junioren-Europameisterschaften. Es ist noch genug Zeit bis zur EM, es ist nicht der erste Höhepunkt für die Chemnitzerin, sie hat gezeigt letztes Jahr bei der JDM, dass sie zum Höhepunkt abliefern kann, das Trainersportlerteam mit Steven ist eingespielt. Ich bin guter Dinge, möchte das jetzt hier an der Stelle gar nicht überbewerten, aber so ist es halt gelaufen. Über die 200 Meter Delfin verzichtet sie dann aufs Halbfinale zugunsten der Mixed-Staffel, nimmt dort ihre wohlverdiente Medaille bei ihrem letzten Junioren-Europameisterschaftsauftritt mit nach Hause und qualifiziert sich dann als letzten Einzelstart noch über fürs Finale, über die 50 Meter Delfin, wo sie mit unfassbar viel Druck und einem superschönen Rhythmus in 26,83 die schnellste Zeit der drei Runden schwimmt, nur 13 Hundertstel über ihrer Bestzeit, also da klickt wahnsinnig viel, das sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus, was sie dort schwimmt, wirkt auch in der Summe nicht unzufrieden mit dem, was sie dort abgeliefert hat, wird am Ende Fünfte in diesem 50 Meter Delfin Finale. Und dieses Finale ist auch das, was uns zum Abschluss bringt, zu den beiden Jüngsten, und da schließt sich der Kreis zu Evi Wigrotzki zum Jahrgang 2010, das vielleicht so ein bisschen den Blick in die Zukunft richtet. Denn das Youngster-Duo Lara van den Hirtz und Leonie May überzeugte mit richtig starken Leistungen. Beide, Leonie und Lara, wechseln sich mit den Glanzleistungen ab, haben, wie das so ist in dem Alter und bei Mädchen oder jungen Frauen, keine ganz einfache Beziehung miteinander. Mal knirscht es ein bisschen mehr, mal liebt man sich etwas mehr. Das ist völlig fein. Und ein Satz, der mir da vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist hinter den Kulissen, als wir Leonie zum Interview für die 50 Meter Freistil nach den Halbfinals nochmal vors Mikrofon geholt haben, wo es dann hieß, ey Lara, starkes Rennen, auch neue Bestzeit, freute sich Lara sehr. Und aber, ey, Interviews jetzt mit Leonie, wo sie dann bloß nach vorne rief, so, ey, ist schon okay. Sie war jetzt halt einfach die Schnellere. Und das unterstreicht dann vielleicht auch die befruchtende Konkurrenz, die die beiden jungen Sprinterinnen hier haben. Und damit steigen wir ein. Leonie Mau, die Schwederin, die seit 4 Jahren schon in Potsdam am Stützpunkt trainiert, den Wechsel nach der 6. Klasse vollzogen hat, in die Sportschule dort Friedrich Ludwig Jahn, muss man sich auch mal vor Augen halten, 16 Jahre, ist schon seit 4 Jahren in der Oberstufe in Brandenburg, wo zur 7. Klasse hin gewechselt wird. Nun ja, da war wieder die Altersanspielung. So, haben wir das auch erledigt. So. 50 Meter Freistil. hat ihren Sternmoment im Halbfinale Leonie Mau über diese 50 Kraul, über die schnellste Strecke, die es gibt bei den Junioren-Europameisterschaften. 25:33 bedeuten nämlich einen neuen deutschen Jahrgangsrekord für sie. Eine Hundertstel schneller als noch zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo sie Daniela Götz abgelöst hat. Auch keine völlig unerfolgreiche Schwimmerin im nachfolgenden Karriereverlauf. Also da könnte sich was anbahnen. Wird Sechste. Die junge Potsdamerin bei ihrem ersten Auftritt auf internationalem Parkett. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil sie hier ein großes Risiko eingeht, wechselt nämlich vor diesem Halbfinale ihren Rennanzug, der inzwischen ausgenudelt war, der eine DJM gesehen hat, der JDM-Vorläufe gesehen hat, der JDM blablabla gesehen hat, der Trainingszeiten gesehen hat und nicht mehr vielleicht so ganz hauteng sitzt, wie man sich das von so einem Hightech-Anzug erwartet und schwimmt jetzt diese 25:33. Das ist deshalb wichtig, weil sie eine Hundertstel schneller war als die nachfolgenden drei Schwimmerinnen, die damit ins Ausschwimmen gehen. Und während Leonie jetzt ihren Platz im Finale sicher hat und sich entspannt zurücklehnen kann, müssen die nächsten drei nochmal herausfinden, wer denn draußen zugucken muss am Folgetag im Finale. Das ist nicht Leonie, die wiederholt nämlich ihre Platzierung im Finale der schnellsten acht, wird in 25:42 sechstschnellste dieser Wettbewerbe. Starke Leistung, da gibt es wenig, was man dort kritisieren kann. Volle Wahrheit einzig vielleicht ist, dass sie im Vorlauf über die 50 Rücken, 50 Delfin, aber hingegen ausscheidet. 50 Rücken jetzt auch vielleicht nicht ihre Paradedisziplin, über die 50 Delfin hätte man sich vielleicht etwas mehr erwartet, aber nach dem emotionalen Hoch des 50 Freistilfinales vielleicht auch einfach nachvollziehbar. Lara van den Hirtz hat das etwas bessere Meeting, aber da, boah, reden wir schon über feinste Nuancen. Die Neuessenerin, kann man mal so festhalten, ihren Einmarsch, ihre Performance, ihre Selbstdarstellung muss man sicherlich mögen, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist ein bisschen Ecken und Kanten, an denen man sich reiben kann. Es wirkt vielleicht zuweilen arrogant, aber Arroganz ist es ja auch nur dann, wenn man am Ende nicht mit Leistung überzeugt, auch wenn der Grad da sicherlich schmal ist. Und Lara kann sich diesen Auftritt, diese Performance erlauben, dieses Spiel mit dem Publikum, diese Interaktion, weil der Fokus im richtigen Moment wieder zu ihr wandert, auf den Startblock, auf das, was es zu machen gilt. Und so schwimmt sie über die 50 Meter Freistil Bestzeit im Halbfinale 700stel schneller auf Platz 10 und ins Finale über die 50 Meter Schmetterling, wo sie im Halbfinale in 26:56 einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufstellt, löst damit ihrer Helene Hünnebeck ab, die das ganze 2022 Bestmarke inne hatte, 1/1000stel schneller jetzt für Lara an dieser Stelle. Und das war noch gar nicht der Schlusspunkt an ihren Leistungen, denn sie qualifiziert sich für dieses Finale auf Platz 4 und damit ist die Medaille gar nicht mehr so ganz weit weg, zumal sie in den Interviews hinterher und im Selbstgespräch damit hadert, dass sie sagt, ey, schwimmerisch, Übergang, Anschlag, da sind durchaus noch Lüfte da und Verbesserungen da. Wir erinnern uns zurück an Larus, der Ähnliches behauptet hatte. Also das Schwimmen gar nicht so sehr das Problem, sondern die technischen Feinheiten, die technischen Details. Und so kommt Lara jetzt hier in diesem Finale in 26:81 ins Ziel, also 25 Hundertstel langsamer als im Vorlauf, bestätigt allerdings Platz 4 an dieser Stelle, ist sogar etwas eine Platzierung besser als Yara Fee Riefstahl, die fünfte wird in diesem Finale und 21 Hundertstel fehlen ihr damit zur Bronzemedaille. Das ist schon ein relativ großer Abstand. Man könnte also sagen, best of the rest hier für Lara van den Hirtz bei ihrem letzten Start dieser Junioren-Europameisterschaften. Und best of the rest heißt Platz 4 in Europa. Und so gehen die JDM zu Ende am Samstag mit einem, wie gesagt, anfangs angesprochen, Zahlen, Daten, Fakten, eigentlich sehr, sehr positiven Fazit. Wenn wir gucken, wie sich das nächstes Jahr noch entwickeln könnte, waren da viele Talente dabei, die im nächsten Jahr nochmal eine Rolle spielen können, weil sie nochmal starten dürfen und auf deren Start man sich jetzt schon mal genüsslich die Hände reiben darf, wo auch immer diese JDM dann stattfinden wird. Hände reiben und Vorfreude ist jetzt auch das Stichwort für den nachfolgenden Part. Wir werfen mal einen kleinen Blick voraus auf die nächste Woche stattfindenden Finals. Oder machen wir erst CECJM? Machen wir mal erst, gehen wir nach Ljubljana zum CECJM. Das ja chronologisch vorher noch kommt. Nämlich starten heute am 17.07. und enden am Sonntag. Vorbereitungstrainingslager auf Mallorca ist vorbei. Das Team hat sich gefunden. Das Teambuilding ist abgeschlossen. Das Einschwimmen ist auch schon vorbei. Donnerstag, glaube ich, 16 Uhr war das angesetzt für das deutsche Team. Eine Stunde mal mit dem Wettkampfbecken vertraut machen. Teamleader-Meeting. Und dann geht es jetzt am Freitag früh auch in die ersten Vorläufe rein. Insgesamt 15 Frauen, 12 Männer sind hier mit nach Ljubljana, nach Slowenien geflogen, die dort sicherlich in erster Linie ihren Spaß haben wollen oder sollen, wäre zumindest jetzt mal so mein Ansatz bei 14-, 15-Jährigen. Und das Schnellschwimmen kommt dann eigentlich schon ziemlich von alleine. 87 Starts werden wir sehen vom DSV-Team. Insgesamt 8 Staffeln, also alle, die es gibt, sind gemeldet worden. Und Wiederholungstäter, das zweite Mal in diesem Nachwuchsteam dabei, vom A of Skopje letztes Jahr, sind Theodor Bücher, Jannis Kube und Maggie Messel, die vielleicht hier so eine kleine Art Kapitänsrolle, Führungsrolle übernehmen können. Die Daumen sind gedrückt, viel Erfolg. Livestream gibt es möglicherweise, möglicherweise nicht. Wenn es einen gibt, findet ihr das auf dem Instagram-Kanal. Ich habe es noch geschafft, Werbung unterzubringen, sehr gut. Findet ihr das auf dem Instagram-Kanal vom Swimcast, einfach dort folgen. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausblick auf die Finals, die nächste Woche stattfinden, von Donnerstag bis Sonntag. Da werde ich auch mal ein paar Tage auf jeden Fall im Stadionbad vor Ort sein. Ich freue mich, wenn wir uns da über den Weg laufen und ein kurzes Schwätzchen halten. Es ist ein überschaubares Starterfeld, das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Das überrascht jetzt nicht so sehr, wenn man sich den Termin anguckt und schon die Quali, sei es drum. Aber das Starterfeld hat es in sich, denn das komplette EM-Team wird vor Ort sein, war eines der Nominierungskriterien, die der DSV festgelegt hat, so dass wir hier einmal die komplette Mannschaft sehen werden, die auch nach Paris fliegen wird, dann, ich glaube, 3 Wochen später, inklusive Florian Wellbrock, der im Hannoveraner Stadionbad sich durchs Becken schwimmen wird. Aber die EM-Teilnehmenden werden unter anderem ergänzt von Hanna Schneider und Leonie Mau und Larus Thiel, den JDM überzeugenden, Hanna vielleicht auch dann hier jetzt mit dem wirklichen Saisonabschluss unterwegs, und ebenfalls mit dabei sein wird Taliso Engel, der diese kleine Bühne nutzt, um sich Richtung paralympische Europameister, Paraschwimm-Europameisterschaften, wie auch immer der Titel jetzt genau ist, Europameisterschaften im Paraschwimmen vorzubereiten, die Ende September in der Türkei ausgetragen werden. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ganze findet statt Donnerstag bis Sonntag, ist immer nachmittags, jeweils 60 Minuten inklusive Siegerehrung. Also kürzer, kompakter geht's dann auch irgendwann tatsächlich nicht mehr. Es sind auch nur noch Tickets für Sonntag erhältlich. Der Rest ist ausverkauft. Ich erwarte, dass es laut und krachig wird auf der Tribüne und dass ihr euch für euren Favoriten, für eure Favoriten richtig in die Bresche werft. Donnerstag 16.15 Uhr, Freitag 17.45 Uhr, Samstag 16.15 Uhr, Sonntag 16 Uhr Beginn. Wie gesagt, jeweils ungefähr eine Stunde, wenn wir uns da im Stadionbad die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer Deutschlands anschauen können. Und damit den Wettkampfausblick, habe schon gesagt, in Ljubljana, Central European Countries Junior Multinations für die Jahrgänge 2011-2012. Daneben gibt es aber auch noch die bayerischen Meisterschaften in Würzburg, die badischen Meisterschaften in Lörrach und die württembergischen Meisterschaften in Reutlingen. Wenn ihr bei keinem dieser Events dabei seid, werft euch hier selber einmal in die Fluten. Wenn es das Wetter hergibt, genießt das Freibad. Und wenn es regnet, dann geht erst recht mal im Freibad schwimmen, weil A ist es leer und B ist es ein geiles Gefühl. Genießt die Ferien, genießt die freie Zeit und wie immer gilt, seid nett zueinander. Und das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!